Möchte jemand bitte so gut sein? Ich habe ja noch, wir hatten ja noch zwei Hausübungen gestern Abend. Die eine war Milo. Ist jemand draufgekommen, was Milo ist? Kann uns jemand, hat es jemand gefunden? Bitte? Der Turm von? Sichem. Also ja, und an Daniel? Dasselbe, ja. Also, Kyle hat geschrieben, entweder eine Burgfeste oder ein Turm. So wie in Jerusalem auch Milo, gab es auch ein Milo, eine Festung. Also eine Befestigungsanlage und wahrscheinlich, gut, kann man sich gut vorstellen, dass es der Turm war. Ja. Also Milo gibt es mehrere. Bitte?
Ich habe auch gelesen, dass es einfach eine aristokratische Familie in sich sein könnte.
Ja, also... Wenn man das jetzt vergleicht mit dem Milo in Jerusalem, das Milo in Jerusalem ist ganz sicher eine Befestigungsanlage gewesen, dann stärkt das also diese These, die die meisten Kommentatoren offensichtlich auch haben. Also Milo. Dann das Zweite war die Frage mit dem Thebes. Warum zog Abimelech nach Thebes? Da haben wir, Simon, möchtest du dazu was sagen? Nicht. Simon und ich haben da noch gestern ein bisschen was nachgeschaut bei einigen Kommentatoren. Also das hat uns sehr eingeleuchtet, was Lange schreibt. Das war sehr interessant. Lange schreibt, dass Thebes, er hat ein sehr gutes Argument zu zeigen, dass Thebes mit Sichem ganz eng verbunden war. Denn in der Fabel des Jotham, dort in Kapitel 9, Richter 9, spricht er am Ende, wo Jotham diese Prophezeiung ausspricht, in der Fabel des Jotham und anschließend der Erklärung, in Richter 9, vielleicht ist es Vers 20 oder wo ist es? Am Ende von dieser Fabel, dort sagt er, Abimelech soll getötet werden, Feuers gehe aus von Sichem und verzehre den Abimelech. Steht so etwa? Feuer gehe aus von Sichem und verzehre Abimelech. Wenn das Feuer von Sichem ausgehen soll und Abimelech verzehren soll, das ist ein Hinweis auf seinen Tod. Aber er starb in Thebes. Ja? Dann sagt Lange, das zeigt, dass die Leute von Sichem und Thebes, die waren ganz eng verbunden. Die Städte müssen auch ganz eng miteinander gearbeitet haben. Das heißt, die gleichen Leute von Sichem haben sich die Leute von Sichem und die Leute von Thebes haben sich verschworen gegen den Abimelech. Und deshalb heißt hier, Feuer gehe aus von Sichem und vertilge den oder verbrenne den Abimelech. Das heißt also, Thebes steht hier auch für Sichem. Ja, wenn er in Thebes gestorben ist, bedeutet das nach Jotham, nach der Fabel des Jotham, dass also Thebes zusammenhängt mit Sichem. Dann ist es auch klar, warum er gegen Thebes zieht, weil die offensichtlich ganz eng mit denen zusammen, also sich widersetzt haben, dem Abimelech. Also das ist auch eine sehr logische Erklärung, warum er gerade dann dorthin zieht. Das ist Lange, also hier, wer will, kann dort nachlesen, sehr interessant. Und dann war noch eine Frage mit den Eseln, die Kinder des Jair und auch noch eines späteren Abdon, glaube ich, die reiten auf Eseln. Da haben wir, hat jemand was gefunden? Bitte? Was hat er da gesagt? Und was hat er dann gesagt?
Und er sagt, dass es dann, daraus vermutet er, dass es dann doch eben keine Stadtgründung war, sondern irgendwie neu belegt.
Ah, okay. Okay, das würde auch helfen zu dieser Frage, ob jetzt die Söhne sozusagen durch ihre eigenen Kinder die Städte gegründet haben oder ob sie einfach diese Städte bekamen, übernommen haben. Also das würde die zweite These stärken. Also die Söhne Jairs haben also 30 Städte bekommen. Und diese wurden dann benannt nach dem Vater, die Städte Jairs oder die Zeltdörfer Jairs. Also noch einmal zu den Eseln. Keil und auch Lange und auch Dechsel, die drei, die ich jetzt befragt habe, die haben alle das Gleiche gesagt, dass es hier um vornehme Leute geht, also ein Zeichen von besonders hoch geachtete Menschen, weil sie Esel hatten. Pferde hatte man noch nicht und wer auf Esel reitet, der zeigt auch eine gewisse Würde. Das heißt, sie waren also ehrbare Leute und vornehme Leute. Lange, glaube ich, geht sogar so weit, dass er sagt, sie waren mehr als das. Sie waren sogar Leute mit einer gewissen Autorität, mit gewissen Vollmacht. Also schon fast wie der Richter, wie der Vater selber. Ja. Das kann sein, aber das weiß man nicht. Also Esel hier bedeutet oder will ja herausstreichen, dass sie also geachtete Männer waren und viel besessen haben.
Wieso hatte man noch keine Pferde?
Wieso hatte man noch keine Pferde?
Die sehr lang, ja. Die den Hufen nicht rein.
Ja, wieso hatte man keine Pferde, auf denen man ritt? Ich weiß es nicht. Für Keil war das so klar und für die Kommentatoren zu jener Zeit. Müssten wir nachlesen. Vielleicht könnt ihr noch in den Pausen oder in der Mittagspause euch klug machen. Ich weiß es nicht. Gut. Die Richter Ibzan, Elon, Abdon, ein Zwischenbericht in Versen 8 bis 15, kommen jetzt drei kleine Richter oder kurz beschriebene Richter. Nach ihm richtete Israel Ibzan aus Bethlehem, der ist also aus Juda. Er hatte 30 Söhne und 30 Töchter, entließ er aus dem Hause und 30 Töchter brachte er von außen für seine Söhne herein. Und er richtete Israel 7 Jahre und Ibzan starb und wurde in Bethlehem begraben. Also auch ein guter Vater und ein fruchtbarer Mann. Gesegnet, Zeichen für Segen. Und er vermehrt das Volk Gottes. Und nach ihm richtete Israel Elon der Sebuloniter. Er richtete Israel 10 Jahre und Elon der Sebuloniter starb und wurde in Ajalon im Lande Sebulon begraben. Kein Kommentar. Wie in Kapitel 10 auch, diese andere Richter, da wird nichts weiter gesagt. Abdon ist der Nächste, nach ihm richtete Israel Abdon, der Sohn Hillels, der Piratoniter. Er hatte 40 Söhne und 30 Enkel, die auf 70 Eseln ritten. Hier haben wir also auch wieder diese Betonung. Sie waren ganz besondere, vornehme, vielleicht sogar mit Autorität begabte Menschen. Und er richtete Israel 8 Jahre. Und Abdon, der Sohn Hillels, der Piratoniter, starb und wurde in Piraton begraben im Lande Ephraim, im Bergland der Amalekiter. Also ebenfalls sehr fruchtbar und sehr gesegnet und er vermehrt das Volk Gottes. Und das bringt uns zu Simson. Simson ist ein ganz besonderer und es sind ihm 4 Kapitel gewidmet. Ich habe hier 6 Punkte als Einleitung zu Simson. Er war ein außerordentlich begabter Gläubiger, zum Ersten. Ein außerordentlich begabter Gläubiger oder Mann Gottes im Volk Israel, so muss man sagen. Ja. Gläubig war er schon. Sogar der Heilige Geist kam auf ihn. 4-mal lesen wir das. Das lesen wir vom Heiligen Geist. Aber er fiel. Er besitzt geistliche Gnadengaben, gewaltige sogar, aber der Besitz geistlicher Gnadengaben ist noch kein Garantie für einen heiligen Wandel. Das ist ja auch für uns wichtig, da können wir auch was lernen, oder? Denn wir kennen Geschwister, der eine ist begabter als der andere. Anderen denken wir oft, ja, weil er so begabt ist, dann ist er auch so geistlich. Das ist nicht gesagt. Die Korinther waren sehr begabt, aber die hatten viele Mängel. Ja. Außerordentlich begabt. Es ist keine Garantie für heiligen Wandel. Viele weniger Begabte können viel disziplinierter leben und Christusähnlicher und sogar fruchtbarer sein als die Vielbegabten. Eine Gnadegabe zu haben ist kein Schutz vor dem Fallen. Wenn ein begabter Mensch etwas sagt, heißt es das noch nicht, dass das richtig ist. Auch in der Gemeinde Jesu ist das wichtig. Wir müssen immer kritisch sein und beurteilen und untersuchen. Könnte das stimmen? Stimmt es mit der Schrift überein? Also das Zweite bei Simson ist ein Nasiräer, das heißt einer, der Gott geweiht ist. Allerdings auch beim Nasir, beim männlichen Nasir jedenfalls ganz sicher, der durfte heiraten. Das war nicht verboten, aber er durfte andere Dinge nicht tun. Er durfte zum Beispiel nichts essen, was vom Wein kommt. Ja. Der Simson hat sich da nicht viel drum gekümmert, ging durch die Weinberge. Wir finden ihn immer wieder in den Weinbergen. Ja. Oder ein Nasir darf sich nicht verunreinigen durch irgendetwas, durch irgendein Kadaver oder durch irgendetwas Totes. Und der Simson geht um mit Knochen und da schlägt er die Philister sogar mit dem Eselsknochen den Löwen da, den toten Löwen hat er sich gesättigt davon, von dem Honig da in dem Kadaver des Löwen. Also, und dann gibt er noch den Eltern davon, wenn die gewusst hätten, welchen Honig er ihnen gibt. Die hätten das ausgespuckt. Ihm ins Gesicht gespuckt wahrscheinlich. Ein Nasir, der fast alle Nasiräergebote brach. Und schließlich katastrophal geendet hat. Ein Befreier Israels, der Israels Knechtschaft nicht beendete. Ein Befreier Israels, der Israel nicht befreite. Ein Retter Israels, der Israel nicht rettete. Als er gestorben ist, da war Israel weiterhin von den Philistern geknechtet. Genauso wie am Anfang. Wie gesagt, viele spektakuläre Feuerwerke, aber wenig wirkliche Frucht. Viertens, er war ein Starker, wie sein Name sagt, der Glänzende, der Sonnengleiche. Ein Starker, aber sehr schwach. Wisst ihr, was die größte Schwäche war beim Simson? Seine Augen. Bis Gott gesagt hat, dann nimm halt die Augen weg, wenn sie dich stören, dir zu, mir zu dienen. Oder? Zum Schluss hat Gott ihm das weggenommen und dann hat er sich bekehrt und dann hat er eine große Glaubenstat vollbracht. Er schielte immer wieder nach den Frauen. Eigentlich war es natürlich die mangelnde Selbstbeherrschung. Er hatte keine Kraft über sich, über seine eigenen Lüste. Große Kraft, aber keine Kraft innerlich über seine eigenen Lüste. Sehr schwach, lässt sich sehr schnell überreden. Betören, wie die Schrift sagt. Er will ernsthaft die Philister besiegen. Er will kämpfen gegen die Philister. Das ist ja mein Anliegen. Aber wie willst du gegen die Philister kämpfen, wenn du in die Philister verliebt bist? In die Philisterinnen jedenfalls. Eine Philisterin bleibt eine Philisterin. Das musste er erfahren bei dieser Delila, oder? Wie wollen wir die Weltlichkeit bekämpfen, wenn wir in die Welt verliebt sind? Da können wir gleich eine Lektion daraus ziehen. Dann wacht man eines Tages auf und stellt fest, dass man gefesselt ist und nicht mehr los kann. Gefesselt von den Philistern. Also er fällt in die gleichen Sünden Israels, von denen eigentlich Israel befreien sollte. Israel hurte mit den Göttern und Israel vermischte sich mit den Frauen der Heiden. Das haben wir bei Othniel kennengelernt, oder? Dort war das ja auch ganz gang und gäbe. Und jetzt ist hier der Letzte. Und jetzt sind es nicht die Israeliten nur, sondern jetzt ist es der Richter selber, der diese Sünde tut und sich vermischt mit den heidnischen Frauen. Hier steht er ganz im Gegensatz zu Othniel. Fünftens, er ist ein Wunder der Gnade Gottes. Das ist ja wirklich. Man ist erstaunt, dass der Herr den Simson verwendet. Manchmal darf man auch über sich selber staunen, dass der Herr einen selber verwendet. Wenn wir uns kennenlernen, merken wir, wie wenig da wirklich vorhanden ist. Und der Herr verwendet uns trotzdem. Das ist auch ein Wunder der Gnade Gottes. Was wäre, wenn Gott warten würde, bis wir perfekt sind? Dann würde überhaupt nichts geschehen im Reich Gottes. Also Gott verwendet hier einen Mann, einen sehr, sehr unvollkommenen Mann. Wenn Gott bereit ist, mich zu verwenden, auch wenn ich unvollkommen bin, wer bin ich, dass ich ihn kritisieren könnte, dass er den Simson verwendet mit seiner Unvollkommenheit? Gott, der Gott der Gnade gebraucht seine Leute trotz ihrer Fehler, das sieht man hier bei Simson. Und das ist auch ermutigend für uns. Und das Letzte, sechstens, er ist ein Mann, dessen Glauben wir nachahmen sollten. Das sagt uns Hebräer 11, oder? Denn er steht bei den Vorbildern, bei den Beispielen von Glauben im Alten Testament. Und man fragt sich, welchen Glauben soll man denn da nachahmen bei Simson? Na, den Schluss. Das Ende steht an. Das Ende. Dort hat er wirklich noch einmal dem Herrn vertraut. Und der Herr hat es notiert. Zu den Feinden, die habe ich jetzt nicht, da habe ich keine Folie. Nein, da habe ich jetzt keine Folie. Die Feinde Simsons, das sind die Philister. Vers 1, die Söhne Israels taten wieder, was böse war in den Augen Jahwes, und Jahwe gab sie 40 Jahre in die Hand der Philister. Also hier auch noch Einleitendes über Simson, die Feinde Simsons, als weiterer Punkt. Die Philister kamen nach Josua auf, vom Westen her kamen sie, siedelten sie sich an, friedlich siedelten sie sich an der Südwestküste des Landes Israel. Hier haben wir auf der Karte, wenn ihr seht, diese, wo die grünen Linien sind, das sind die Routen von Simson, und dort ganz eben bei diesen grünen Linien, da sehen wir auch das Wort Philistia. Das Wort, also hier zeigt das Land der Philister, dort wo Gaza und Askalon und diese Städte. Also früher, es gab schon früher auch Philister, ganz, ganz viel früher zur Zeit von Abraham gab es auch Philister in dieser Gegend, aber das war eine frühe Version, das war eine weniger bedeutende Gruppe, die sich da angesiedelt hat. Da hieß einer, wie heißt er auch, Abimelech, glaube ich, hieß er, oder? Und die waren sehr zivilisiert, hatten auch eine eigene Haartracht, die Philister. Aber hier ist die zweite Gruppe, also jetzt kommen viel mehr von den Philistern ins Landesinnere herein, also von der Küste her drängen sie immer mehr vor. Ein zivilisiertes Volk, sie gaben auch dem Land Palästina den Namen. Also Philisterland ist eigentlich, Palästina ist genau dieses Wort, Philister. Und sie werden charakterisiert als die Unbeschnittenen, so heißen sie, in 1. Samuel 14, Vers 6, in 1. Samuel 17, Vers 26 bei Goliath, der Unbeschnittene, und 1. Samuel 17, Vers 36, und ich glaube sogar noch öfters werden sie so genannt, einfach die Unbeschnittenen. Das ist interessant, dass nur sie bekommen diese Bezeichnung. Die anderen waren auch unbeschnitten, aber bei den Philistern wird es immer dazu gesagt. Ja, und das betont, sie sind eben, das Fleisch ist nicht abgeschnitten, oder? Sie sind fleischliche Leute, fleischlich aber hier im religiösen Sinne. Denn die waren sehr religiös, die Philister. Die hatten ihren Gott Dagon, den sie verehrten, diesen Fischgott, der so aussieht wie ein Fisch. Und also religiös, fleischlich. Die religiöse Fleischlichkeit, das religiöse Fleisch, wird hier besonders durch sie dargestellt. Keine lebendige Beziehung mit Gott, natürlich nicht. Sie waren Fremdlinge dort im Land der Verheißung. Sie waren ausgeschlossen natürlich von dem Bund Gottes mit Israel. Sie standen außerhalb des Bundes, aber sehr religiös, aber nicht wiedergeboren. Es gibt heute auch Menschen, die sehr religiös sind, aber nicht wiedergeboren. Und wir dürfen uns nicht betören lassen und meinen, ja, aber die sind ja so gläubig, die glauben auch an Gott und die beten und die lesen auch manchmal sogar in der Bibel, aber sie vertrauen, letztlich vertrauen sie auf sich selber. Wir haben das ganz stark in der katholischen Kirche zum Beispiel oder auch in der orthodoxen Kirche im Osten, auch viele sogenannte Protestanten. Mögen religiös sein, aber ohne Wiedergeburt, ohne wirkliche Beziehung zu Gott. Ja, und gerade die Beschneidung ist das Gegenteil von den Philistern. Und die Beschneidung zeigt Gottes Kraft, Gottes Weisheit. Abraham wurde beschnitten und Abraham wurde beschnitten und es wurde ihm damals ganz klar gemacht, nicht deine eigene Kraft und nicht deine eigene Weisheit ist es, sondern Gottes Verheißung, Gottes Bund. Und dort hat Gott den Bund mit Abraham geschlossen bei der Beschneidung. 1. Mose 17. Also, die Weisheit der Weisen kann nicht retten und die Macht der Mächtigen kann sie nicht retten. Aber das Kreuz, die Botschaft vom Kreuz, die rettet uns. 1. Korintherbrief spricht auch davon, von dieser Macht Gottes. Wie seid ihr in Christus hineingekommen, sagt Paulus. Wie seid ihr denn hineingekommen in Christus? Seid ihr durch eigene Kraft und eigene Weisheit in Christus gekommen? Am Ende vom 1. Korintherbrief, Kapitel 1. 1. Korinther 1, ich glaube Vers 30. Wie seid ihr in Christus gekommen? Durch ihn seid ihr in Christus. Durch ihn. 1. Korinther 1, Vers 30. Aus ihm ist es, dass ihr in Christus seid, der uns Weisheit wurde von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und geheiligt sein und Erlösung. Damit es so sei, wie geschrieben ist, wer rühmt, der rühme sich im Herrn. Oh, die Philister haben sich viel gerühmt. Fleischliche Religion rühmt sich sehr und stellt den Menschen ins Zentrum. Ja? Meine Kraft, meine Religion, meine Tradition, was ich tue für Gott, das ist wichtig. Nein, das ist nicht wichtig. Was Gott tut für uns, das ist entscheidend. Aus ihm seid ihr in Christus. Ja? Diese ja, Vers 30, 1. Korinther 1, Vers 30. Im Jeremia haben wir auch so ein Wort, wo Gott das Volk tadelt, die nur äußerlich beschnitten sind, aber nicht am Herzen beschnitten. Dann sagt er, ihr seid ja wie die Philister. Er sagt es nicht so wörtlich, aber im Sinne ist es, ihr vertraut auf euch selbst. Jeremia 9, möchte ich noch kurz lesen. Jeremia 9, Vers 24. Weiter vorher, Vers 22. Jeremia 9, 22. So spricht Jahwe, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht in seiner Stärke, der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmt, der rühme sich dessen, Einsicht zu haben und mich zu kennen, dass ich Jahwe bin, der Güte, Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde, denn daran habe ich gefallen, so ist der Spruch des Herrn. Siehe, Tage kommen, so ist der Spruch des Herrn, da werde ich alle Beschnittenen mit den Unbeschnittenen heimsuchen. Ägypten und Juda und Edom und die Kinder Ammon und Moab und alle mit geschorenen Haarrändern, das sind die Philister, und die in der Wüste wohnen, denn alle Völker sind unbeschnitten und das ganze Haus Israel ist unbeschnittenen Herzens. Und genau diesen Vers zitiert ja der Apostel Paulus im 1. Korinther 1. Oder wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Vers 22. Also, Paulus sagt, Christus ist in euch durch die Kraft Gottes, nicht durch irgendetwas von euch. Und deshalb rühmt euch nicht selber, sondern rühmt euch der Kraft Gottes, rühmt euch dessen, dass ihr mich kennt. Und so ist also die Beschneidung ein Zeichen für die, die nicht auf Menschen und auf menschliche Kräfte und Möglichkeiten setzen und vertrauen, sondern wirklich nur auf Gott allein. Und die Philister waren ganz stark in dem, dass sie sich auf Menschen verlassen. Und deshalb haben sie so stolz, dass sie einen Goliath hervorgebracht haben. Das beste Exemplar von einem Philister, das es nur gibt, oder? Viel Fleisch. Ja. 1. Samuel Kapitel 4 war auch sowas, oder? Da war die Bundeslade. Und die Philister denken sich, die Israeliten kommen mit der Bundeslade in den Krieg. Oh, was machen wir jetzt? Die religiösen Philister, oder? Jetzt denken sie, jetzt haben sie einen Talisman mit. Jetzt müssen wir schauen, dass wir den Talisman auch kriegen. Wenn wir den haben, dann geht es uns gut. Und dann schaffen sie es, ja? Dann fangen sie die Bundeslade ein und schleppen sie mit und dann denken sie, jetzt ist alles gut. Ja? Und da hat Gott, das heißt in 1. Samuel 4, Vers 3, ist interessant. In 1. Samuel 4, Vers 3, da denken die Israeliten wie die Philister. Die Israeliten denken, wenn die Bundeslade da ist, das ist unser Glücksbringer, oder? Da sagen sie, lasst uns die Bundeslade mitnehmen, dass sie uns rette. Als ob die Bundeslade ein Reliquienstück, oder wie heißen das bei den Katholiken? Die Reliquien, oder? Die heiligen Gegenstände. Ja? Da haben wir einen heiligen Gegenstand, ja? Das ist jetzt unser Talisman. Und das wird uns retten, oder? Das ist in 1. Samuel 4, Vers 3. Aber die Symbole, die haben gar keinen Wert. Die Lade war ja letztlich ein Symbol, oder? Und was hat denn ein Symbol Wert, wenn das Leben nicht da ist? Der Herr hat den Israeliten gezeigt, das hilft euch gar nichts. Und dann, jetzt kommt die Lade in die Hand der Philister. Und jetzt wissen die Israeliten nicht mehr, was sie machen sollen. Ja? Jetzt steht der Ruf Gottes der Ruf des lebendigen Gottes auf dem Spiel. Aber Gott kämpft jetzt. Jetzt ist die Lade bei den Philistern und jetzt greift Gott ein, weil es um seinen Ruf geht, oder? Und was macht er? Ja, die Lade ist dort, sie stellen sich die Lade in ihren Tempel hinein und dann am nächsten Morgen, da vor den Gott Dagon, oder den Fischgott, stellen sie es hin und am nächsten Tag liegt der Fischgott zu Füßen der Lade. Liegt am Boden, ja? Ja, was soll man machen, wenn der Gott hingefallen ist? Ja, dann muss man wieder aufstellen, ja? Dann stellen sie ihren Gott wieder auf. Mit menschlicher Kraft haben sie sich angestrengt. So jetzt. Und wenn er abgebrochen ist, was macht man, wenn der Gott abbricht? Am nächsten Tag ist der Kopf abgebrochen. Ja, dann muss man den Kopf wieder ankleben. Dann haben sie ihn mit menschlicher Kraft und mit irgendwelchen Kleber wieder angeklebt. Was machst du, wenn dein Gott Kopf und Hände verliert? Ja? Wie bei den Philistern. Das ist ihre Religion, oder? Das ist religiöses Denken. Menschliche Kraft, menschliche Weisheit. Und der Gott, der ist auch so. Dann verwenden wir unsere menschlichen Hände und unsere menschliche Weisheit, damit wir unserem Gott wieder in den Kopf ankleben können und die Hände wieder dran machen können. Dann funktioniert es wieder. Aber so geht es nicht. Also das ist die Religion der Philister. Letztlich ist es die Anbetung der eigenen Kraft. Ihr Gott Dagon, das ist gar nichts. Aber es ist ihre eigene Weisheit und ihre eigene Kraft, um die es geht. Da gibt es eine schöne Stelle in Jesaja 46, Vers 1. Jesaja 46, Vers 1. Da ist, das sollte man lesen. Da ist nicht von den Philistern die Rede, aber das Beispiel ist so eindrücklich, wie man mit einem Gott umgeht. Bel krümmt sich, Nebo sinkt zusammen, ihre Bilder sind dem Tier und dem Vieh zuteil geworden, eure Tragbilder sind aufgeladen, eine Last für das ermüdete Vieh. Sie sind zusammengesunken, haben sich gekrümmt allesamt und haben die Last nicht retten können. Sie selbst sind in die Gefangenschaft gezogen. Hört auf mich, Haus Jakob, Und aller Überrest des Hauses Israels, die ihr von Mutterleibe an, die ihr von Mutterleibe an aufgeladen seid, von Mutterschoß an getragen worden seid. Bis in euer Greisenalter bin ich derselbe und bis in euer Grauen, zu eurem Grauen Haar werde ich euch tragen. Das ist ein schöner Gegensatz, oder? Das sind diese Götter, Bel und Nebo, das sind jetzt nicht philistische Götter, aber das Bild ist das gleiche. Oder? Da ist ein Dorf, das Götzenbild steht da und die Bewohner, die sehen in der Ferne, oh, die Feinde kommen, jetzt wissen, was müssen wir machen, wir müssen davonlaufen. Aber schnell, den Gott dürfen wir nicht vergessen. Komm, laden wir den Gott auf, den Bel und den Nebo, und dann laden sie den Gott auf und dem muss man helfen, der kann nicht selber gehen, damit er ja nicht in die Hände der Feinde kommt. Und dann tragen sie ihn, kann man ja nicht zurücklassen, oder? Aber zu spät, sie können die Last nicht tragen. Und anstatt die Götter, dass ihnen die Götter helfen zur Flucht, werden sie jetzt also gehindert an der Flucht durch ihre Götter, die sie dann noch herumschleppen müssen. Aber Gott sagt, seht ihr den Unterschied? Seht ihr den Unterschied da in diesen Versen? Ich trage euch. Bei diesen anderen, da müssen sie ihre Götter tragen. Aber ich bin der, der euch trägt. Von Mutterschoß an habe ich euch getragen. Bis ins Greisenalter bin ich der gleiche und werde euch tragen und retten. Der große Unterschied, oder, zwischen Religion und wahrem Evangelium, wahrem Glauben. Blickt auf den Herrn, er ist Gott und sonst keiner. Das ist das Evangelium. Er rettet uns und vertraut auf diesen Gott, er allein. Das ist eine ganz schwere Lektion jetzt für die Philister, denn die Philister haben wirklich großartige Dinge hervorgebracht und große Menschen hervorgebracht. Die größten Menschen, die je den israelitischen Boden betreten haben, den Goliath und seine Brüder, oder waren das seine Neffen? Der hatte ja 4 Brüder, oder? Oder 4 Neffen, Cousins oder sowas. Also jemand hat mir gesagt, wisst ihr, warum der David 5 Steine genommen hat? Da war der Goliath. David wusste, dass er einen Goliath auf den Kopf trifft. David, der kannte seine Schleuderkunst und der kannte auch den Herrn. Aber warum nimmt er denn 5 Steine? Der Goliath hat 4 Cousins oder Brüder. Das lesen wir, wo? 2. Samuel irgendwo. Ich habe es jetzt nicht auswendig im Kopf. Da lesen wir, dass der Goliath, die Brüder Goliaths, lesen wir da. Das sind 4. Es gab also 4 Riesen, 5 Riesen. Alle Philister. Ja. Also die Philister, die sind beeindruckt, wenn einer groß ist, wenn einer viel Kraft hat. Und jetzt sehen die Philister den Simson. Oh, viel Kraft. Woher hat er seine Kraft, oder? Das ist für die Philister ganz, ganz interessant. Der Simson war ihnen ein Rätsel. Worin liegt diese Kraft des Simson? Nicht in seiner Statur. Groß war er nicht so besonders. Aber warum war er so kraftvoll? Der nicht wiedergeborene Mensch ist ganz eigenartig. Er glaubt nicht an eine übernatürliche Kraft, an einen Gott im Himmel, der lebt. Er hat einen Götzen. Ja. Er glaubt nicht wirklich an einen Gott, der lebt. Aber wenn er jemanden begegnet, der eine übernatürliche Kraft hat, dann möchte er unbedingt diese Kraft zum Stoppen bringen. Das ist interessant. Die Philister, sie glauben nicht an einen lebendigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Sie glauben an ihren Dagon und der kann nicht viel. Aber wenn sie dann mit der Kraft Gottes in Kontakt kommen, dann möchten sie diese Kraft zerstören. Und hier ist es so beim Simson. Sie wollen auf das Geheimnis seiner Kraft kommen, um den Simson zu zerstören. Kapitel 13, Simsons Geburt. Der unfassbare Name, auch ein rätselhafter Name, steht im Zusammenhang mit der Geburt des Simson. Also Vers 2, es war ein Mann in Zorha vom Geschlecht der Daniter, sein Name Manoach. Manoach heißt entweder freigebig oder Ruheort. Noach steht, da steckt das Wort Ruhe drin. Noach ist ja die Ruhe, Noah. Das war ja der Mann der Ruhe, oder? Und Noach, also hier Manoach, Ruheort vom Stamme Dan. Dieses, und zwar Dan zur frühen Zeit offensichtlich, denn hier sind die Daniter noch im Süden. Ja? Wir sehen es auf der Karte. Hier ist also Dan noch nicht im Norden, Also es ist noch bevor die Daniter ausgezogen sind in den Norden. Das so viel. Das zeigt uns, dass doch Kapitel 17 und 18, was wir dann lesen werden, ist doch wahrscheinlich gegen Ende der Richterzeit und nicht gegen Anfang der Richterzeit spielt das ab. Also noch und eine Frau, der Manoach lebt hier also in Stammedan und seine Frau war unfruchtbar und gebar nicht. Also hier, das sticht heraus, dieser Manoach sticht heraus in dieser Zeit, wo so viel Ehebruch geschieht und geistlicher Ehebruch und wo die Israeliten sich vermischen mit den Völkern, den heidnischen Völkern. Da ist einer, der hat eine gute Ehe und das stellen wir dann auch fest im Verlauf dieser Geschichte, oder? Und die Frau war unfruchtbar und gebar nicht. Eine große Not für die damalige Zeit. Kein Kind, kein Erbe. Und der Bote Jahwes erschien der Frau und sagte zu ihr, da sieh, unfruchtbar bist du und hast nicht geboren, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Also jetzt kommt Gott selbst, der Bote Jahwes ist auch Jahwe selber, und beginnt jetzt mit der Vorbereitung beginnt jetzt vorzubereiten diesen Simson. Schon bevor er geboren wird, möchte er schon klarstellen, wie dieser Mann erzogen werden soll. Denn der sollte eines Tages die Philister herausfordern. Und die Philister kann man nur herausfordern mit einer übernatürlichen Kraft. Anders geht's nicht. Wie sonst will man die Philister besiegen? Vers 4. Und nun hüte dich und trinke weder Wein noch starkes Getränk und iss nicht Unreines. Es ist interessant, dass der Engel hier einer Frau erscheint, nicht dem Mann. Das ist ja im Alten Testament einzigartig. Nur einmal kommt es vor im Alten Testament und im Neuen Testament kommt es auch nur einmal vor, dass Gott der Frau erscheint und nicht dem Mann. In dem Fall der Maria, der Engel des Herrn an Maria. Aber interessant, in beiden Fällen kommt nachher die Erscheinung auch an den Mann. Also das wäre jetzt wichtig für unsere lieben pfingstlerischen Freunde, wenn sie Freunde sind. Denn die Pfingstler, die haben ganz interessant, dort haben sie immer ihre Offenbarungen und Träume und alles Mögliche. Und die sind meistens die Frauen. Die Frauen haben ihre besonderen Erlebnisse und Gotteserscheinungen und alles Mögliche. Aber wenn ein Engel der Frau erscheint und etwas sagt, dann ist es wichtig, dass er dem Mann das auch klar macht. Denn der Mann ist der Leiter in der Ehe. Und hier Manoah auch. Manoah und Manoahs Frau. Also der Engel erscheint hier der Frau. Natürlich der Frau zuerst. Warum der Frau? Weil sie natürlich die Hauptaufgabe haben wird in der Erziehung dieses Sohnes. Sie wird ihn gebären, sie wird ihn erziehen. So wie es ja auch bei der Maria war, der Engel kam zu Maria, weil das war wichtig. Hier war ein besonderes Wunder, das geschehen sollte. Aber dann kommt auch die Erscheinung an den Josef. Und später übrigens, als Josef dann fliehen soll, also es heißt, Josef, jetzt musst du fliehen, wem erscheint der Engel? Nicht der Maria. Jetzt erscheint er dem Josef. Er ist der Leiter der Familie. Also hier erscheint er der Frau. Und er spricht hier von diesen Dingen, was sie nicht essen und trinken sollen. Das war schon klar, dass es hier um ein Gelübde geht. Das Nazirea-Gelübde, von dem erfahren wir auch in 4. Mose. Dort wird beschrieben, dass ein Nazirea sich von gewissen Dingen enthalten muss. Und solange das Gelübde auf ihm ist, soll er sein Haar nicht scheren. Das ist, glaube ich, in 4. Mose, was ist es, Kapitel 6? Wo dieses Nazirea-Gelübde, wo die Bestimmungen dort aufgeschrieben sind. Ja. Ja. War ungewöhnlich. Aber hier ist es ein lebenslängliches bei Simson. Normal hatte man einfach eine gewisse Zeit, ein Gelübde auf sich genommen und dann hat man dann am Ende, also am Anfang des Gelübdes hat man die Haare geschnitten und am Ende des Gelübdes hat man die Haare geschnitten. Dazwischen hat man sie nicht geschnitten in der Zeit. Und Simson soll sich gar nie die Haare schneiden, ja, weil er dieser besonders Gottgeweihte auf Lebenszeit ist. Dann muss er neu anfangen. Muss er neu beginnen. Die ganze Zeit, wenn er sagt, jetzt, ich habe ein Jahr Gelübde, oder? Und jetzt bricht das irgendwo dazwischen, dann muss er ganz neu anfangen, noch einmal das Jahr durchmachen. Ja, schon. Also, ja.
Bei Simson
war das aber nicht so. Bei Simson nicht. Simson hat sein Gelübde gebrochen, ständig. Also immer wieder, so muss ich sagen. Immer wieder gebrochen. Und das ist ja die Tragik bei Simson, oder? Ein Gottgeweihter, der sich aber letztlich nicht dran hält. Und zum Schluss gibt er dann das Geheimnis auch alles preis. Und dann, die Kraft weicht erst zum Schluss, als es wirklich klar ist. Gott war sehr geduldig mit Simson. Das können wir nicht verstehen, warum. Aber das ist die Art Gottes, er hat ihn trotzdem noch verwendet. Gott hat sich trotz des kompromisshaften Weges von Simson, hat Gott immer wieder sich gesagt, wenn ich nur den Philister eines auswischen kann und wenn ich nur den Simson nur dazu kriegen kann, dass er endlich anfängt, gegen die Philister zu kämpfen. Deshalb, einmal lesen wir, das war vom Herrn, oder das mit dieser ersten Frau, da, mit dieser Philisterfrau, das war vom Herrn. Warum war es vom Herrn? Weil er endlich den Philister so weit hat, wenn er schon selber nicht kämpft gegen die Philister, dann halt durch diese tragische Sache mit dieser heidnischen Frau, dann wird er endlich jetzt anfangen, gegen diese Philister zu kämpfen. Und dann hat er ja auch angefangen, ein bisschen ja, gegen die Philister vorzugehen. Er sollte ja beginnen, die Philister zu besiegen, zu befreien, Israel von den Philistern zu befreien, aber wirklich befreit hat er es nicht. Er hat erst angefangen. Also jetzt zurück, das Nazirea-Gelübde, also ein Ausdruck einer besonderen Weihe an Gott. Und wenn dieser Befreier, dieser Retter von Gott jetzt verwendet werden sollte, und in seinem Dienst und die übernatürliche Kraft des Heiligen Geistes kennenlernen sollte, dann braucht das eine besondere Weihe. Was heißt das, diese besondere Weihe? Warum kein Wein und kein Schermesser über das Haar? Es bedeutet, man soll unberührt bleiben. Unberührt, also unberührt von menschlichen Instrumenten, von menschlichen Werkzeugen. Das, was den Philistern so wichtig war, oder? Menschliche Kraft. Jetzt hier ist einer, der ist unberührt vom Menschlichen. Deshalb das Haar wird nicht geschnitten. Ja. Als der Tempel gebaut wurde, da hat man, welche Steine hat man verwendet? Unberührte. Unberührt. Warum? Das ist eine Sache, die ist nur für Gott und da kommen keine menschlichen Meißel und Dinge und Werkzeuge dran, die da die Steine behauen. Nein, unberührte Steine kommen da. Da heißt in 2. Mose 20, Vers 25, keine behauene Steine sollst du verwenden beim Altar Gottes. 2. Mose 20, Vers 25 und 1. Könige 6, Vers 7, ohne Meißel. Sollte ich vorlesen. 1. Könige 6, Vers 7, das Haus wurde bei seiner Erbauung aus vollständig behauenen Steinen erbaut. Das heißt, man hat beim Bauen hat man keinen Hammer und keinen Meißel und kein Werkzeug verwendet. Die wurden geliefert und dann wurden sie nur hingestellt. Und dann wurde der Nächste draufgestellt. Der Nächste. Beim Bau des Hauses gibt es keinen Hammer, keinen Meißel. Hammer und Meißel und irgendein eisernes Werkzeug wurde nicht am Hause gehört, als es erbaut wurde. Das heißt also, diese Steine kommen, so wie sie geliefert wurden, jetzt unberührt kommen sie daher und jetzt werden sie nur noch hingestellt. Da wird nichts mehr dran gearbeitet. Keine menschliche Hand vergreift sich hier sozusagen. Kein menschliches Werkzeug. Gottes Sache. Und hier bei Simson auch. Gott, hier ist ein Mensch, der ist unberührt von Menschen. Oder so sollte er sein. Naturbelassen. Jungfräulich, unter Anführungszeichen. Ja. Da liegt eine gewisse Ehrfurcht drauf, oder? Hände weg. Nicht mit Menschenhänden gemacht. Fleisch weg. Beschnitten. Im Gegensatz zu den Unbeschnittenen. Also Beschneidung hier steht für diese Entfernung des Fleisches, der fleischlichen Anstrengung. Und das ist auch wieder für uns eine wichtige Lektion. Hier dürfen wir schon wieder einen Bogen spannen. Wie soll die Arbeit im Reich Gottes geschehen? Unberührt von Fleischlichem. Der Herr soll zum Zug kommen, nicht meine fleischlichen Ideen und Kräfte. Warum durften die Priester nicht schwitzen? Im Hesekiel-Tempel. Hesekiel 44, Vers 18. Die Priester dürfen nicht schwitzen. Weil Schweiß steht für menschliche Anstrengung. Ich lese das vor. Hesekiel 44, Vers 18. Leinene Kopfbunde sollen auf ihrem Haupte sein und leinene Beinkleider an ihren Hüften. Sie sollen sich nicht in Schweiß gürten. Ja. Sollen nicht also schwitzende Leute sein, wenn sie sich gürten. Ja. Schweiß steht für menschliche Anstrengung. Ja. Nein, hier ist Gott am Werk. Geistlich wird gearbeitet. Natürlich arbeiten wir viel geistlich, aber wirklich geistlich, nicht aus eigenem heraus. Nicht keine Selbst, kein Schweiß der Selbstanstrengung Gottes. Jesaja 44, 18 war das. Ja, jetzt zurück. Wir sind immer noch in Richter 13, Vers 5. Denn siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen, denn ein Nasir Gottes, also ein Geweihter Gottes, soll der Knabe sein, von Mutterleibe an. Und er wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu retten. Anfangen, jedenfalls anfangen. Nicht vollenden. Erst durch David kam die Vollendung. Erst in 2. Samuel 8, Vers 1 lesen wir, da schlug David die Philister und demütigte sie. Und David nahm die Zügel der Herrschaft aus der Hand der Philister. 2. Samuel 8, Vers 1. Er nahm die Zügel der Herrschaft aus der Hand der Philister. Jetzt ist also wirklich die Macht der Philister gebrochen durch David. Ja, David, der den Philisterriesen besiegte und dann später noch weiter die Philister besiegte. Also bitte, wir sollen jetzt nicht so viel von Simson erwarten. Der ist nicht bestimmt, dass er die Philister raustreiben wird. Leider nicht. Aber wenigstens anfangen sollte er. Den Beginn des Prozesses der Befreiung von den Philister sollte er einleiten. Er sollte ihnen zeigen, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem übernatürlichen Gott mit übernatürlicher Kraft und dem Philistergott, der nichts kann. Und der Philisterkraft, die nur menschlich ist. Also die Frau kam und sagte zu ihrem Mann, Entschuldigung, mir fällt noch ein, interessant der Gedanke, oder? Hier ist eine Frau, die hat kein Kind und die haben sich angestrengt, gibt es irgendeinen Trick, wie könnte man noch machen, dass man vielleicht doch ein Kind bekommt? Und sie hat kein Kind bekommen, oder? Keine fleischliche Anstrengung hat genügt. Und jetzt kommt Gott und sagt, lass mich, jetzt sollst du fruchtbar werden, jetzt bekommst du ein Kind. Wieder, Gott ist es, der was tut. Die Frau kam und sagte zu ihrem Mann, ein Mann Gottes ist zu mir gekommen, sagte sie. Und sein Aussehen war wie das Aussehen eines Engels Gottes, sehr furchtgebietend. Und ich habe ihn nicht gefragt, woher er sei. Und seinen Namen hat er mir nicht kundgetan. Also die Frau hat erkannt, dass er ein besonderes Wesen war. Sie sagt, sie nennt ihn einen Mann Gottes, jemand also, der in einer besonderen Beziehung zu Gott steht. Und Gott, also furchtgebietend. Und er sagte zu mir, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und nun trink weder Wein noch starkes Getränk und iss nicht Unreines, denn ein Nasir Gottes soll der Knabe sein von Mutterleibe an bis zum Tag seines Todes. Also auch die Mutter darf schon während der Schwangerschaft nichts von Wein zu sich nehmen, damit das Kind schon auch im Mutterleib schon nichts vom Wein abbekommt. Wein steht wieder für menschliche Freude, menschliches, oder? Und auch das darf er nicht abbekommen. Da flehte Manoah zu Yahweh und sagte, bitte, mein Herr, der Mann Gottes, den du gesandt hast, möge bitte wieder zu uns kommen. Ich weiß nicht, wie das bei euch übersetzt ist hier in Vers 8. Manche Übersetzungen haben hier dieses der möge doch wieder zu uns kommen. Dieses Wörtlein doch. Aber das Wörtlein doch, das klingt so ein bisschen ungeduldig. Jetzt mach doch, dass er endlich, mach doch, dass er kommt. Das Wort im Hebräischen heißt, ist einfach ein Partikel der Dringlichkeit, aber das ist hier höflich ausgedrückt. Und wenn wir höflich uns ausdrücken, dann sagen wir es im Deutschen, verwenden wir, um eine Dringlichkeit auszudrücken, verwenden wir das Wort bitte. Komm bitte. Man kann sagen, komm doch. Oder man kann sagen, komm bitte. Ist ein Unterschied, oder? Das eine klingt ein bisschen ungeduldig. Komm doch endlich. Aber wenn ich sage, komm bitte, dann bin ich nicht unbedingt ungeduldig. Und wir müssen nicht gleich negativ das übersetzen. Man kann das positiv übersetzen. Deshalb ist das Bitte hier schon angebracht. Bitte, mein Herr, der Mann, den du gesandt hast, möge bitte wieder zu uns kommen und uns lehren, was wir tun sollen mit dem Knaben, der geboren werden soll. Also, Manoah merkt, hier hat es, das hat mit Gott zu tun. Er wendet sich an Gott. Und Gott erhörte die Stimme Manoahs, und der Bote Gottes kam wieder zu der Frau, als sie auf dem Felde saß und Manoah, ihr Mann, nicht bei ihr war. War nicht bei ihr. Nochmals kommt also der Engel. Die Frau sitzt am Feld. Was sie getan hat, wissen wir nicht. Vielleicht hat sie stille Zeit gemacht. Da eilte die Frau und lief und berichtete es ihrem Mann. Und sie sagte zu ihm, siehe, der Mann, der mir erschienen, der an jenem Tag zu mir gekommen ist. Und Manoah machte sich auf und ging zu seiner Frau nach. Und er kam zu dem Mann und sagte zu ihm, bist du der Mann, der zu der Frau geredet hat? Und er sagte, ich bin's. Und Manoah sagte, wenn nun dein Wort eintrifft, was soll die Weise des Knaben sein und sein Tun? Und der Bote Jahwe sagte zu Manoah, von allem, was ich der Frau gesagt habe, soll sie sich hüten, soll sie sich enthalten. Von allem, was vom Weinstock kommt, soll sie nicht essen, und Wein und starkes Getränk soll sie nicht trinken, und aller Art Unreines soll sie nicht essen. Alles, was ich geboten habe, soll sie halten. Nichts Neues, oder? Der Mann fragt jetzt auch, der Bote wiederholt nur, was er der Frau gesagt hat. Aber der Mann wollte es einfach doch aus direkter Hand erfahren. Ja, schließlich ist er das Oberhaupt der Familie und hat auch noch was zu sagen über das Kind, das hier geboren wird. Und es ist gut, dass die Frau ihn geholt hat. Und er bekommt jetzt auch ganz klar die Weisung und die Bestätigung. Und Manoah sagte zu dem Boten Jahwes, dürften wir dich bitte aufhalten und vor dir ein Ziegenböcklein zubereiten? Und der Bote Jahwe sagte zu Manoah, wenn du mich auch aufhieltest, ich würde nicht von deinem Brot essen. Willst du aber ein Brandopfer opfern oder ein Ganzopfer opfern, so opfere es Jahwe. Denn Manoah wusste nicht, dass es der Engel des Herrn, der Bote Jahwes war. Und Manoah sagte zu dem Boten Jahwes, wie ist dein Name, dass wir dich ehren, wenn dein Wort eintrifft? Also das ist dem Manoah sehr wichtig. Er möchte es wissen, mit wem habe ich es denn jetzt zu tun? Der Name, wenn ich den Namen weiß, dann weiß ich die Person. Der Name steht für die Person. Der Name drückt das Wesen aus. Das hat Gott so gewollt. Ja. Er hat uns allen einen Namen gegeben und hinter unserem Namen steckt das Wesen. Ja. Wenn jemand unseren Namen durch den Schmutz zieht, dann zieht er unser Wesen, dann zieht er uns selber durch den Schmutz. Ja. Er fragt also, was bist du für ein Wesen? Ich möchte nicht nur wissen, wie du heißt, sondern ich möchte wissen, wer du bist. Ja? Tu mir kund, wer du bist. Er ahnte irgendetwas von dieser Person, dass sie eine besondere Person ist, eine göttliche Person, aber er kennt sich nicht aus. Außerdem wollte er ihn ja auch ehren. Der Bote des Herrn, der Bote Jahwes, sagte zu ihm, warum fragst du nach meinem Namen? Er ist ja wunderbar. Oder man kann dich aber übersetzen, warum fragst du nach meinem Namen, da er doch wunderbar ist? Das Geheimnis dieses Namens. Wie hätte der Engel des Herrn, dem Manoah, das Geheimnis des Namens kundtun sollen? Das ist schwierig, oder? Wie kann der Engel des Herrn, dem Manoah, erklären, wer er ist? Hinter dem Namen steckt das Wesen. Und er sagt einfach, er ist wunderbar. Jetzt ist nicht klar, was meint der Engel? Meint er, dass der Name außerordentlich wunderbar ist? Oder meint er, der Name heißt wunderbar? Oder er ist doch wunderbar, dieser Name. Das ist die treffendste Bezeichnung für meinen Namen, wunderbar. Man weiß es nicht, wie soll man das deuten, was der Engel hier gesagt hat. Ich tendiere ein bisschen zu dem Zweiten hin, dass der Name des Engels wunderbar ist. Sein Name heißt Wunder. Im Hebräischen steht in Jesaja Kapitel 9, Vers 5, glaube ich, Jesaja 9, Vers 5, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, es wird die Herrschaft auf seiner Schulter sein und man nennt seinen Namen Wunderbarer. Erstens, Wunderbarer. Zweitens, Rat. Drittens, starker Gott. Viertens, Vater der Ewigkeit. Fünftens, Fürst des Friedens. Der erste Name, der hier genannt wird im Hebräischen, man nennt seinen Namen Wunderbarer. Das ist eine Bezeichnung des Wesens Gottes. Gott ist wunderbar. Er ist außerordentlich. Er ist ganz besonders. Nicht natürlich. Die Philister erwarten was Natürliches. Aber hier, unser Gott ist was Übernatürliches. Mein Name ist übernatürlich. Und wenn du die Philister besiegen willst, dann brauchst du einen Wunderbaren. Dann brauchst du einen Übernatürlichen, einen Außerordentlichen, einen, der über den anderen steht. Und so stellt sich hier Jahwe vor als der Wunderbare, Übernatürliche. Und der Simson wird eine Kraft haben, die von diesem Wunderbaren kommt. Also hier schon ein bisschen eine Andeutung auf das, was hier kommen wird, was hier geschehen wird mit dem Simson. Aber jetzt machen wir hier die Pause, dann nach der Pause weiter. Möchte jemand noch kurz beten? Amen.